Hallo Sarah.
Hallo Laura. Bourke Street, Melbourne, Australien. Es ist der 20. Januar 2017, etwa 2:30 am Nachmittag. In der Einkaufsstraße tummeln sich hunderte Menschen. Schüler, die ihre Ferien für einen nachmittaglichen Shoppingtrip nutzen. Touristen, die aufgrund der Australian Open in der Hauptstadt von Victoria sind. Menschen, die in der Bourke Street arbeiten und nur kurz in der Einkaufsstraße sind, um sich einen Kaffee zu besorgen. Alles scheint friedlich zu sein. Es scheint wie immer zu sein. Bis auf einmal ein roter Holden Commodore mit quietschenden Reifen in die für Fahrzeuge nicht zulässige Zone einbiegt. Mit hoher Geschwindigkeit rast er durch die Fußgängerzone. Denkt nicht daran, den panisch fliehenden Menschenmassen auszuweichen. Die Fahrt dauert nicht einmal 2 Minuten, doch lässt ein Bild des Grauens zurück. Verletzte Menschen liegen auf der Straße. Sie schreien, weinen und kämpfen um ihr Leben. Auf Instagram hatten wir euch vorab gefragt, um welchen Fall es in unserer heutigen Folge geht, und die erste richtige Antwort kam von Virginia. Heute geht es um die Amokfahrt von James Gargasoulis. Der Mann, der durch eine vollbelebte Einkaufsstraße mitten in Melbourne rast und somit einen schwarzen Schleier über ganz Melbourne legt. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK großgeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Am 20. Januar 2017 erwacht die Millionenmetropole Melbourne nach einem Sommergewitter. Die Straßen der Stadt sind noch nass, doch es regnet nicht mehr. Das Thermometer zeigt laue 18 Grad an und die Sonne blitzt immer wieder durch die Wolkendecke. Es ist ein ganz gewöhnlicher Freitag. Die Flinders Street Station, einer der belebtesten Bahnhöfe in ganz Melbourne, platzt wie so oft aus allen Nähten. Der imposante Bahnhof befindet sich direkt an der Ecke, an welcher die Flinders Street und die Swanston Street im Melbourne CBD aufeinandertreffen. CBD steht für Central Business District, welches das zentrale Geschäftsviertel von Melbourne darstellt. Wir befinden uns also mitten in der Stadt. Die Flinders Street Station ist der wichtigste Nahverkehrsknotenpunkt der Hauptstadt Melbourne des australischen Bundesstaats Victoria. Täglich fahren hier rund 1500 Züge ein und aus, welche von etwa 65.000 Menschen genutzt werden. Auch ich habe während meines Auslandssemesters in Melbourne unzählige Male die Bahn vom Campus der Deakin University zu Flinders Street Station genommen, um mich dort in der Stadt mit Freunden zu treffen. Das CBD bietet tausende Arbeitsplätze und die Straßen, welche sich durch das Viertel schlängeln, sind vollgepackt mit Cafés, Bars, Restaurants und Boutiquen. Die Straßenkunst, welche etliche Gebäude ziert, erinnert an Berlin. Einige Cafés und ihre Aufmachungen erinnern an Paris. Melbourne ist vielfältig und lebendig. Neben etlichen kleinen Röstereien bietet diese riesige Metropole aber auch eine unglaublich schöne Landschaft. Melbourne liegt direkt am Yarra River, welcher sich hinter der Flinders Street Station seinen Weg bahnt. Außerdem ist das City Center nicht weit weg von langen Sandstränden, Weinbergen und atemberaubenden Steilküsten. Kein Wunder also, dass Melbourne jahrelang die Liste der lebenswertesten Städte der Welt angeführt hat. Doch Melbourne ist nicht nur besonders lebenswert, sondern die Einwohner sind auch die glücklichsten Menschen weltweit. Von den etwa 5 Millionen Einwohnern sind am 20. Januar 2017 zahlreiche Menschen auf den Straßen. Unter ihnen das Ehepaar und die frisch gebackenen Eltern Mohan Kumar und Netra Krishnamurthy. Netra ist seit einigen Tagen zurück aus dem Mutterschaftsurlaub und endlich wieder im Büro. Sie arbeitet für eine IT-Firma, welche ihren Sitz in der 385. Bourke Street hat. Matthew Bryant, seine Frau und die beiden Kinder sind ebenfalls in der Stadt. Sarah, welche 2 Jahre alt ist, sitzt an diesem Tag mit ihrem 3 Monate alten Bruder Zachary im Kinderwagen. Die 10-jährige Talia Hacken schlendert mit ihrer Mutter und ihrer 2 Jahre jüngeren Schwester Maggie ebenfalls durch die Straßen Melbournes. Jess Moody lebt eigentlich in Sydney, wo sie für eine Versicherung arbeitet. Die junge Frau ist an diesem Tag aus beruflichen Gründen im Herzen Melbournes unterwegs. Matthew Tsai hingegen lebt in Melbourne. Er und seine Frau Melinda sind zum Mittagessen in der Bourke Street verabredet. Sie arbeiten beide in der Stadt und verbringen ihre Pausen daher häufig zusammen. Auch die 33-jährige Babita Patel ist an diesem Tag im CBD. Sie arbeitet in der Finanzwirtschaft und ist auch aus diesem Grund nach Melbourne gezogen. Ursprünglich kommt sie aus der Hauptstadt Canberra. Und es ist geplant, dass sie morgen endlich wieder in ihre Heimat fliegt. Das Flugticket ist bereits gebucht. Schon bald sollte sie ihre Familie wieder in die Arme schließen können. Yosuke Kano hat vor 3 Jahren den großen Schritt gewagt, von Japan nach Melbourne zu ziehen, um sein Studium dort zu vertiefen. Auch er ist an diesem Freitag im CBD unterwegs. Diese Menschen kennen sich nicht, haben keine Verbindung zueinander. Doch das wird sich am 20. Januar 2017 auf tragische Art und Weise ändern. Und das werde ich euch im Folgenden aus verschiedenen Blickwinkeln schildern. Wir starten mit der Nacht von dem 19. auf den 20. Januar, kurz nach Mitternacht. Der 26-jährige James ist mit seinem kastanienroten Holden Commodore seines ehemaligen Stiefvaters Gavin Wilson unterwegs. Auf dem Beifahrersitz des Wagens sitzt seine Freundin Akia Moore. Sie sind auf dem Weg in die Dogs Bar, eine sehr beliebte Weinbar in St. Kilda. St. Kilda ist ein Küstenvorort von Melbourne und liegt etwa 6 Kilometer südöstlich des CBD. James war an diesem Abend schon einmal in der Dogs Bar, wo es zu einer Auseinandersetzung kam. In James brodelte es noch immer deswegen. Dort angekommen lässt er mehrfach den Motor aufheulen. Aus dem Wagen heraus schreit er die Gäste der Bar an. Plötzlich steigt er aus und geht entschlossen auf einen der besetzten Tische im Außenbereich zu. Mit einer Handbewegung fegt er das Essen, die Gläser und die Flaschen vom Tisch. Den Gästen steht der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie schrecken zurück, haben Angst vor dem, was als nächstes passiert. Doch James dreht sich um und steuert auf seinen Wagen zu, in welchem seine verängstigte Freundin sitzt und ihren Augen nicht traut. Mit quietschenden Reifen machen sich die beiden so schnell aus dem Staub, wie sie gekommen waren. Gavin Breen, der Besitzer der Dogs Bar, meldet diesen Vorfall umgehend der Polizei und leitet ihnen das Kennzeichen des Mannes weiter. Leute, die Ärger machen, lautet die Beschreibung des Vorfalls bei der Polizei. Doch als die Beamten einen Background-Check durchführen, wird ihnen schnell klar, dass es sich hierbei nicht einfach um Leute handelt, die Ärger machen. Der kastanienrote Holden Commodore wurde von Gavin Wilson als geklaut gemeldet. Und James ist bei der Polizei bekannt wie ein bunter Hund. Einer der Polizisten weiß aus eigener Erfahrung, dass mit James nicht zu spaßen ist. Er beschreibt ihn als eine extrem gewalttätige und unberechenbare Person, die ein als dreist und unberechenbar geltendes Verhalten an den Tag legt. Mehrfach hatten sie bereits versucht, James dingfest zu machen. Doch dieser hatte sich einer Verhaftung mehrfach entzogen, indem er mit seinem Auto vor der Polizei floh. Auf eine gefährliche und riskante Art und Weise. Mittlerweile ist James auf dem Weg zu der Wohnung seiner Mutter. Kurz vor ihm trifft auch sein Bruder Angelo dort ein. Er möchte dort duschen gehen, außerdem möchte er Medikamente abholen. Doch noch bevor er in die Dusche steigt, taucht sein Bruder in der Wohnung auf. Seine Freundin hat er noch immer im Schlepptau, was Angelo etwas beruhigt. Die beiden Brüder haben kein sonderlich gutes Verhältnis zueinander. Angelo vermeidet es weitestgehend, auf seinen Bruder zu treffen. Doch als dieser dann unangekündigt vor ihm steht, gibt es keinen Ausweg mehr. James sagt seiner Freundin, dass sie Angelo etwas fragen soll und das tut sie. Weißt du, wo der Bunker ist? Denn wenn du es nicht weißt, wirst du sterben. Innerhalb des letzten Jahres hatte James öfter darüber gesprochen, hatte immer wieder versucht, Angelo von seinen Theorien zu überzeugen. Wollte erreichen, dass sein Bruder ihm glaubt. Angelo wusste, um was es geht, wollte es aber gar nicht hören. Zu oft hatte er ihm schon gesagt, dass er ihm glauben würde, nur damit er endlich aufhört, darüber zu sprechen. Angelo wollte doch einfach nur duschen gehen. Nachdem du geduscht hast, musst du mit mir kommen, um die Welt zu zerstören, weil sie sowieso untergehen wird, sagt James. Wenn du nicht mit mir kommst, wirst du sterben. Angelo weist die Bemerkungen seines Bruders zurück und schließt sich einfach im Badezimmer seiner Mutter ein. Gegen 1.45 Uhr bekommt Angelo dann einen Anruf von Cole Sanderson, ein Freund von ihm. Er und zwei weitere Freunde, Nicholas Santos und Alex Cale, hatten Angelo zuvor bei seiner Mutter abgesetzt. In der Zwischenzeit sind sie einkaufen gegangen und möchten Angelo auf dem Rückweg wieder einsammeln. Nicholas würde in 5 Minuten mit seinem schwarzen Audi A5 vor dem Apartmentkomplex in der Rayleigh Street stehen. Angelo könne runterkommen. Endlich. Doch James hört mit. Wer ist das? Wer ist dein Kumpel? Schreit er seinen Bruder an. Er möchte ihn treffen. Und das passt Angelo überhaupt nicht. Immerhin fährt sein Freund Nicholas ein Audi. Was, wenn James ihn stehlen möchte? Gegen 2.12 Uhr schreibt Nicholas Angelo dann eine SMS. Er solle sich beeilen, denn er muss am nächsten Morgen wieder auf die Arbeit. Ungeduldig sitzt Nicholas in seinem Wagen und wartet, bis sein Freund endlich runterkommt. Dieser hatte ihm bereits geschrieben, James, folgt mir. Doch diese Nachricht hat Nicholas gar nicht mehr gesehen. Kurz darauf sieht er seinen Freund. Er rennt über die Straße. Sein Bruder James rennt ihm hinterher. Angelo hatte die Wohnung seiner Mutter verlassen und die Treppe genommen. Als er das Erdgeschoss erreichte, stieg sein Bruder plötzlich aus dem Aufzug. Angelo läuft einfach weiter. Er geht durch das Tor des Apartmentkomplexes, welches auf die Rayleigh Street führt. Gerade als er das Tor geöffnet hatte, hört er James dicht hinter sich. Angelo dreht sich um, nur um seinen Bruder vor sich zu sehen. Er hatte ein Messer in der Hand. Eines, das aus der Küche seiner Mutter stammte. Angelo lässt seine Tasche fallen, die er bei sich trägt, und flüchtet über die Straße. Doch diese ist nass. Angelo rutscht aus. James holt ihn ein, reißt die Hand, in welcher das Messer trägt, in die Höhe und sticht auf seinen Bruder ein. Mindestens einmal, möglicherweise zweimal, sticht er auf die linke Seite seines Kopfes ein, bevor ihm das Küchenmesser aus der Hand rutscht. Angelos Chance. Als das Messer zu Boden fällt, versucht Angelo, es zu ergreifen. Doch James ist schneller. Angelo bleibt nur die Flucht in Richtung des schwarzen Audis, in welchem seine Freunde sitzen. Er rennt um sein Leben. Doch nach etwa 10 Metern rutscht er erneut aus. Angelos Freunde öffnen die Beifahrertür des Autos. Panisch schreien sie zu ihm, er solle einsteigen. Doch Angelo ist verletzt. Es fällt ihm sehr schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Als James ihn wieder einholt, schreien die 3 Männer ihn aus dem Auto heraus an. Er solle aufhören. Angelo versucht, sich mit Schlägen zu wehren. Er hat nichts, um sich zu verteidigen, außer seine Hände. Doch James sticht erneut zu und fügt ihm eine klaffende Stichverletzung in der Brust zu. Angelo schützt sich, indem er das Messer mit seinem rechten Arm abwehrt. Doch kann weitere Stichverletzungen, die ihn im Gesicht und im Hals treffen, nicht verhindern. James' Freundin Ekir war ursprünglich in der Wohnung geblieben, doch nur 1 Minute, nachdem Angelo und James gegangen waren, hörte sie einen lauten Schrei. Umgehend rennt sie nach unten. Dort sieht sie dann die Szene, die ich euch eben beschrieben habe. Bei der Polizei schildert sie ihre Beobachtungen wie folgt. James warf Angelo mitten auf der Straße zu Boden. Er drückte ihn mit dem oberen Rücken auf den Boden. Angelo fiel zu Boden. Und ich konnte sehen, dass James mit dem Rücken zu mir seitlich von ihm stand. Ich konnte sehen, dass James ein Messer in seiner rechten Hand hatte. Er stach und schlitzte Angelo im Hals- und Kopfbereich auf. Ich beobachtete ihn weiter und sah, wie die Klinge in Angelos rechte Wange und seinen Hals eindrang. Es kam eine Menge Blut heraus. Sein ganzes Gesicht war blutverschmiert. James stach wiederholt auf ihn ein. Ich glaube, es waren etwa 7 Stiche. Er tat es sehr schnell. Einer der Stiche ging in seine rechte Schulter. Angelo schrie. Und ich rief, James, hör auf, was machst du da? Ekir denkt nicht darüber nach, was sie im nächsten Moment tun wird. Sie packt James an seine Jacke und zieht ihn von Angelo weg. Nicholas legt den Rückwärtsgang ein und steuert auf seinen Freund zu. Dieser rafft sich mit letzter Kraft auf. Ekir befördert ihn dann mit einem kräftigen Schubser auf den Beifahrersitz des Wagens. Doch bevor er die Tür schließen kann, packt James ihn an der Schulter. Doch Nicholas gibt einfach Gas. Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Währenddessen flüchtet James entlang der Rayleigh Street in Richtung Punt Road. Noch immer hält er das Messer fest umklammert in seiner rechten Hand und verschwindet so in der Nacht. 4 verschiedene Anrufe von Zeugen des Vorfalls gehen nacheinander bei der Polizei ein. Der erste Anruf wird gegen 2.15 Uhr getätigt. Dieser Vorfall wird von der Polizei als Überfall erster Priorität eingeordnet. Um 2.18 Uhr, nachdem die Polizei weitere Einzelheiten über den Vorfall in der Rayleigh Street erhalten hat, geht eine Meldung raus. Das wird wieder James Gargasulas sein. Alle Einheiten sollen sich in Acht nehmen. Gegen 2.21 Uhr bestätigt sich der Verdacht der Polizisten, als James' Mutter den Vorfall bei der Polizei meldet. Sie sollen James finden und ihn einsperren. Doch James sitzt mittlerweile wieder in dem gestohlenen Commodore, auf dem Weg zu Nathan Clapham. Ein Bekannter, welcher in St. Kilda lebt. Er bleibt nicht lange dort. Kurz nachdem er seinem Bekannten die Worte »Ich habe meinen Bruder umgebracht«, »Ich glaube, ich habe meinen Bruder umgebracht« vor die Füße wirft, haut er wieder ab. Mit Claphams Telefon. Nun ist er auf dem Weg zum Gatwick Hotel, welches sich ebenfalls in St. Kilda befindet. Dort besucht er einen Freund, welcher James' Verhalten an diesem Abend im Nachhinein wie folgt beschreibt. Zappelig, unberechenbar, besorgt darüber, wer hinter ihm steht, paranoid. Es war offensichtlich, dass er etwas falsch gemacht hatte. James war irrational, einfach nicht gefasst und völlig durcheinander. Was beängstigend war, weil er einfach unberechenbar war. James wollte unbedingt reinkommen, doch sein Freund wollte ihn nur dann reinlassen, wenn dieser sein Auto vorher umparken würde. Während James das tut, versucht sein Freund Detective Murray Gentner telefonisch zu erreichen, um ihm mitzuteilen, dass James gerade bei ihm aufgetaucht ist. Detective Gentner hatte ihn darum gebeten. Nun klingelt es bei ihm, aber er nimmt nicht ab. Über den Detective sprechen wir im Laufe des Falls dann auch noch einmal, aber das vorab. James und er haben eine Vorgeschichte. Denn wie bereits erwähnt, war James ja bereits polizeibekannt. Kurz darauf schickt der Freund dann nochmal mehrere Textnachrichten an Murray Gentner. Noch 3 oder 4 Mal versucht er, ihn anzurufen. Gegen 3.10 Uhr begleitet sein Freund James aus der Wohnung und geht mit ihm ein Stück die Straße entlang. Ich werde etwas Drastisches tun. Alle ausschalten. Sie müssen die Konsequenzen tragen. Schau mich an, ich werde heute Abend in den Nachrichten sein. Die Polizei hat mich zuvor aufgehalten, aber dieses Mal werden sie mich nicht kriegen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr mir glaubt, sagt James zu seinem Freund. Als er einige Leute auf der Straße sieht, sagt er, ich werde sie niedermähen. Dann steigt er in seinen Wagen und fährt davon. Erst 5 Stunden, nachdem James das Hotel verlassen hat, sollte Detective Gentner die Nachrichten auf seinem Telefon lesen. Zwischen 3.20 Uhr und 6.51 Uhr schickt James von dem gestohlenen Telefon aus eine Reihe bizarrer Textnachrichten an seinen Freund Daniel Bodley. Er bittet ihn darum, Angelo in Sicherheit zu bringen, spricht über staatliche Gedankenkontrolltaktiken und befürchtet, dass er sich mit Syphilis angesteckt haben könnte. Um 8.04 Uhr ist er wieder zurück in der Rayleigh Street, wo seine Mutter lebt. Dort, wo er seinen Bruder niedergestochen hat. Vor Ort wird gerade ein Live-Bericht des australischen Senders Nine Network Australia in der Today Show gesendet. Es geht um die Messerstecherei, die sich dort abgespielt hat. Die Messerstecherei, für die James verantwortlich ist. Und dieses Video findet ihr übrigens frei zugänglich auch im Internet. Ich werde euch jetzt mal schildern, was da zu sehen ist, aber es geht eigentlich auch nur um einige Sekunden. James stoppt direkt hinter der Nachrichtensprecherin. Er lässt das Fenster runter, hängt sich aus dem Wagen und hebt seine rote Cappy in die Höhe. Er strahlt in die Kamera. Dann fängt er an zu schreien, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In einigen Quellen wird darüber berichtet, dass James in diesem Moment schreit, ich bin derjenige, den ihr sucht. Kurz darauf rast er mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Nachrichtensprecherin ist sehr verstört und kann das Verhalten zunächst gar nicht einordnen.
Ja, das glaube ich. Oh mein Gott.
Die Frage, was James erneut in der Rayleigh Street zu suchen hat, erübrigt sich, als er im Kinderzimmer seines Bruders auftaucht. Ekir, welche sich nach diesem Angriff dort hingelegt hat und eine Runde schläft, wacht auf, als ihr Freund James ihr gerade mit Tape die Füße zusammenbindet. Ich werde dich auf keinen Fall aus den Augen lassen. Ich schwöre, wenn die Polizei kommt, bringe ich dich, meine Mutter und mich um. Dann zwingt er sie in sein Auto. Ein Versuch ihrerseits, die Polizei zu rufen, missglückt. Neben der Handbremse liegt noch das blutverschmierte Messer, mit welchem er seinen Bruder attackiert hatte. Ekir fleht ihren Freund an, sich zu stellen. Doch er denkt gar nicht daran. Ohne Rücksicht auf Verluste beschleunigt er, überfährt mehrere rote Ampeln. Ekir bangt um ihr Leben. Nicht nur wegen James' rücksichtsloser Fahrweise, auch weil er ihr das immer wieder androht. Außerdem spricht er immer wieder davon, in CBD zu fahren. Er würde viele Menschen töten. Mittlerweile ist die Polizei hinter ihnen her. Doch James sagt immer wieder, er könne ihnen entkommen. Der Polizeiwagen folgt dem roten Wagen entlang der Straßenbahnschienen in der Clarendon Street und versucht James an einer Kreuzung festzunehmen. Leider ohne Erfolg. Inzwischen wurde ein Critical Incident Response Team, eine Einheit von Spezialagenten, die über Fachwissen in den Bereichen Krisenmanagement, Geiselbefreiung, Überwachung und Luftfahrt, Gefahrenabwehr, Krisenverhandlungen, Verhaltensanalysen und taktischen Operationen verfügen. Einige Stunden, nachdem James Ekir als Geisel genommen hatte, ist es dieser Spezialeinheit dann möglich, James' rotes Auto an der Bolt Bridge zum Stehen zu bringen. Er ist umzingelt von Polizisten. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als Ekir gehen zu lassen. Also öffnet er ihre Autotür und schubst sie raus. Danach rast er davon. Gegen 11.45 Uhr entdeckt die Polizei das Auto auf der Williamstown Road in Yarraville, westlich von Melbourne. Die Polizei gibt die Verfolgung jedoch aus Sicherheitsgründen auf. Das Auto fährt zu unberechenbar und gefährlich. Ein Polizeihubschrauber verfolgt das Auto und beobachtet, wie es sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Stadt zubewegt. Währenddessen versucht Detective Gentner, James mehrfach zu kontaktieren, indem er Nathan Claphams Nummer wählt und einige Textnachrichten direkt an James gerichtet verfasst. Um 11.50 Uhr setzt Gentner den ersten Anruf ab. James nimmt ab. Gentner versucht ihn dazu zu bringen, auf die Polizeiwache zu kommen. Doch James versucht nur Zeit zu gewinnen. Wie wäre es, wenn ich morgen komme? Schlägt er vor. Doch das ist natürlich keine Option. Immer wieder äußert James Selbstmordgedanken, spricht über einen Kometen, der die Erde treffen würde. Aber er hätte einen Bunker. Er würde gerettet werden. James ist nicht mehr wirklich bei Sinn. James sagt, er braucht eine 10-minütige Verschnaufpause, um die Dinge zu klären. Das erste Telefonat zwischen Detective Gentner und James dauert etwa 29 Minuten. Um 12.21 Uhr ruft Gentner dann erneut an. Dieses Gespräch geht 3 Minuten und 46 Sekunden. James ist sich nicht sicher, ob er sich stellen möchte. Gentner solle ihn in 3 Minuten zurückrufen, dann könnten sie einen Treffpunkt vereinbaren. Doch als das Telefon 3 Minuten später klingelt, geht James nicht mehr ran. Um kurz vor 1 vibriert Detective Gentners Telefon. Eine Textnachricht von James. Ich bin meine Optionen durchgegangen und ja, es sieht nicht gut aus. Entweder ich sterbe im Gefängnis oder ich sterbe bei dem Versuch, vor den Jungs zu fliehen. Beide Optionen sind nicht das, was ein guter Mann wählen will. Und Kumpel, mein Leben ist gut, du weißt es und es ist traurig. Aber ich denke, ich implodiere einfach ruhig irgendwo, weil ich nicht derjenige bin, der aufgibt, wenn ich weiß, dass all dies mit Absicht gemacht wurde, um mein Leben zu zerstören. Ich bin der Retter und es gibt einen Komet. Und ich weiß, wie man alles und jeden retten kann. Aber diese Typen sind ziemlich gut darin, mich wie den Teufel aussehen zu lassen. Der Eingang zum Bunker ist das oberste Gerichtsgebäude, das unterirdisch bis zum Krankenhaus führt und dann etwa 9 Meilen tief ist. Das ist also ein weiterer Hinweis für dich. Sei nicht dumm. Ich werde dir helfen, alles wieder hinzubiegen, tippt Gentner in sein Telefon ein und drückt auf Senden. James liest die Nachricht. Um kurz nach 1 schickt Gentner eine weitere Nachricht. Du musst mich anrufen, schreibt er. Dieses Mal antwortet James, sagt der Fliege im Himmel, sie soll verschwinden, sonst benutze ich mein Fliegenspray. Damit bezieht er sich wohl auf den Polizeihubschrauber, doch diese wussten zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wo James war. Also sie waren nicht direkt über ihm.
Okay.
Zwischen 1.04 Uhr und 1.07 Uhr schickt James 3 weitere Nachrichten. Ich bin ein Mann und du brauchst eine Armee. Als ob ich so wichtig wäre. Wenn ich meinen Kollegen anrufe und ihnen erkläre, was ich vorhabe, weil ich die alte Schule in mir habe und wenn sie die Wahrheit herausfinden, dann würde es einen Krieg auslösen, schreibt er als nächstes. Hör auf, schreibt Gentner ihm. Ich habe dir gesagt, du sollst mir Zeit geben, antwortet James. Doch das liegt natürlich nicht in Detective Gentners Händen. Erneut erwähnt James den Bunker. Detective Gentner hat inzwischen die Verfolgung aufgenommen. 4 Meter hinter dir. Halt an, schreibt er. Auch der Polizeihubschrauber hat sich mittlerweile an den roten Wagen gehangen. James legt an Geschwindigkeit zu, schlängelt sich durch den Verkehr, fährt an die 100 km/h und riskiert ein gefährliches Manöver nach dem anderen, um zu verhindern, dass die Polizeiwagen neben oder vor ihm kommen. Um 1.20 Uhr schreibt er erneut, ich kenne die Zukunft. Halt an für mich, schreibt Gentner ihm. Es liegt in deinen Händen, antwortet James. Immer wieder schreibt Detective Gentner, dass James doch bitte anhalten soll. Die Tippfehler in seinen Nachrichten unterstreichen seine blanke Panik. Gott, gib mir deine Kraft und deine Rüstung und all deine Macht, um den Feind zu besiegen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde sie zum Narren halten. Mögest du dich erbarmen, denn niemand weiß, was wirklich vor sich geht, lautet die nächste Nachricht. Und Gentner schreibt ihm irgendwann einfach nur noch Bitte. Zwischenzeitlich fährt James wieder langsamer und Gentner kann ihn einholen. Durch das Fenster hindurch versucht er mit ihm zu sprechen, möchte James davon überzeugen, anzuhalten. Für einen kurzen Moment signalisiert dieser dann auch Einsicht, fährt jedoch weiter. 3 Fahrzeuge in Zivil sind ihnen dicht auf den Fersen. Sie befinden sich etwa 50 Meter hinter dem roten Wagen, direkt hinter ihm. Immer wieder fallen sie zurück, dann holen sie ihn wieder ein. Verlieren ihn und finden ihn kurz darauf wieder. Nach zahlreichen Versuchen, James zu stoppen, brechen die Polizisten die Verfolgungsjagd durch die Stadt allerdings ab. Tu das nicht. Triff mich, hör auf damit. Hör auf, schreibt Gentner James im Abstand von wenigen Minuten. Die Nachrichten bleiben ungelesen. In den folgenden 2 Minuten liefert die Besatzung des Hubschraubers präzise Beschreibungen der Position des Fahrzeuges und seiner Fahrtrichtung auf der Flinders Street in Richtung Osten. Sie warnen alle Einheiten, dass das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Seite der Straßenbahnschienen auf der Flinders Street und über eine rote Ampel an einer Kreuzung gefahren sei. Ein Zusammenstoß mit Fußgängern konnte nur ganz knapp vermieden werden. Kurz darauf wird die Notdienstzentrale mit Anrufen bombardiert. Ein roter Wagen sei in die Kreuzung direkt an der Flinders Street Station gefahren und würde nun im Kreis fahren. Der Fahrer würde Donuts machen. Er würde seine Reifen quietschen und durchdrehen lassen, bis Rauch und der Geruch von verbranntem Gummi in der Luft liegt. James lehnt sich mit seinem Oberkörper aus dem Fenster, gestikuliert wild und verspottet Schaulustige und Polizisten, welche sich um die Kreuzung herum versammelt haben. Es ist ein Freitagnachmittag in den Schulferien. Die Kreuzung ist also voll von Fußgängern, Fahrzeugen und Straßenbahnen. Die Situation droht zu eskalieren. Einer der Polizisten in Zivil hält seinen Wagen an und stellt ihn quer über eine der Straßen, damit keine weiteren Fahrzeuge in die Kreuzung fahren können. Währenddessen dreht James immer noch Donuts mit seinem roten Wagen. Die Lage spitzt sich also immer weiter zu und die Polizei ist zunehmend besorgt um die Sicherheit der Bevölkerung und stuft die Zielperson vor allem als eine Gefahr für Fußgänger ein. Doch es passiert nichts weiter, bis 2 junge Männer eingreifen. Einer von ihnen hat einen schwarzen Baseballschläger in der Hand und steuert damit direkt auf das Auto zu. Als er es schafft, nah genug zu dem Wagen zu kommen, holt er zum Schlag aus. Mehrfach trifft er auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Doch James interessiert das nicht weiter. Er lässt sich dadurch überhaupt nicht abschrecken. Im Gegenteil, er steuert nun auf die beiden Fußgänger zu, welche im letzten Moment wegspringen können. Was tust du? Beruhig dich, schreit Detective Gentner, der hilflos am Rande des Geschehens steht. Kurz darauf biegt James dann in die Swanson Street ab und macht sich mit relativ langsamer Geschwindigkeit in Richtung Norden. Per Funk heißt es, können alle bitte darauf achten, dass dieser Fahrer, wenn es derjenige war, der in die Messerstecherei verwickelt war, mit einem Messer bewaffnet ist und sehr gefährlich ist. Bitte seien Sie aufmerksam. Dann beginnt ein weiterer, verzweifelter Versuch, James zu stoppen, mitten in der rappelvollen Innenstadt von Melbourne. Um die Polizeiwagen loszuwerden, erhöht James die Geschwindigkeit, steuert auf den Gehweg der Swanston Street. Dutzende Fußgänger bewahren sich mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß. Jemand muss dieses Fahrzeug ausschalten, bevor es jemanden umbringt. Finden Sie eine Gelegenheit, heißt es per Polizeifunk. Doch sie finden keine Gelegenheit. Und dann ist es auch schon zu spät. James biegt nach links ab, in die Bourke Street, eine reine Fußgänger- und Tramzone des CBDs. Eine Einkaufsstraße, in welcher sich Laden an Laden reiht. Internationale Modeketten, Restaurants, Imbisse. Vom Aufbau ist die Bourke Street recht ähnlich wie die Mannheimer Planken.
Mhm.
In der Mitte fährt also die Bahn und außen herum sind eben verschiedene Läden angesiedelt, wo dann natürlich auch sehr viele Fußgänger ein- und ausgehen. Viele der Läden haben Videokameras, welche die nächsten Sekunden aufzeichnen. Nachdem der rote Wagen in die Straße abgebogen ist, zieht er von den Straßenbahnschienen auf den überfüllten Fußgängerbereich der Bourke Street und gibt Gas. Auf den Überwachungsvideos kann man sehen, wie es einigen Fußgängern gelingt, auszuweichen. Ihre Blicke sind gefüllt mit Panik. Hysterisch versuchen sie, die Eingangstüren der Läden zu erreichen, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Doch das gelingt leider nicht allen. 17 Sekunden nach der Meldung, dass der rote Wagen in die Fußgängerzone eingebogen ist, meldet der Polizeihubschrauber: Fußgänger getroffen. Alles, was man hört, sind quietschende Reifen und Schreie. Die der Fußgänger und die 2er Polizisten. Sie sind in die Bourke Street gerannt und schreien nun so laut, wie sie können, um die Fußgänger zu warnen. Doch alles geht so schnell. Mit einer geschätzten Geschwindigkeit zwischen 57 und 61 km/h rast der rote Wagen dann die 2 Kilometer lange Einkaufsstraße entlang. Etwa 75 Sekunden dauert die Amokfahrt in der Bourke Street. Zu schnell für die Polizisten, die in einer überfüllten Innenstadt nicht einfach aufs Gaspedal drücken können. zu schnell für Passanten, für welche der rote Wagen wie aus dem Nichts angeschossen kommt. Perspektivenwechsel. Einige Minuten zuvor. Mohan Kumar und Netra Krishnamurthy arbeiten für unterschiedliche IT-Firmen, welche sich jedoch im selben Gebäude in der Bourke Street befinden. Am frühen Nachmittag haben die beiden jeweils einen Moment für sich, können kurz durchatmen. Mohan möchte sich einen Kaffee besorgen. Netra, welche erst seit einigen Tagen aus dem Mutterschaftsurlaub zurück ist, stillt ihr Baby noch und macht sich daher auf den Weg zu dessen Kindertagesstätte, welche sich gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet. Sie und ihr Mann treffen sich im Treppenhaus des Gebäudes, grinsen sich an und gehen gemeinsam durch die riesige Glastür. Eine Mauer verhindert die Sicht nach Osten entlang der Bourke Street und so laufen sie ohne jegliche Vorwarnung auf die Straße. Netra wird sich an all das nicht mehr erinnern können. Das erste, was Mohan auffällt, ist das Geräusch von brechendem Glas und sich verbiegendem Metall. Geistesgegenwärtig springt Mohan einen großen Satz nach links. Sein Kopf füllt sich mit Bildern von Paris. Oh mein Gott, das passiert auch hier, denkt er sich, während er sich auf Schüsse gefasst macht. Seine Frau Netra dreht sich in dem Moment, in dem ihr Mann zur Seite springt, um und wird von dem Fahrzeug erfasst. Über 20 Meter weit wird sie durch die Luft geschleudert, bevor sie auf dem Asphalt aufprallt. Danach ist alles schwarz. Erst als Mohan sich aufrappelt, denkt er an seine Frau. Er wollte sie doch nicht einfach dort stehen lassen und nur sich in Sicherheit bringen. Das war keine Entscheidung, keine Wahl, die er bewusst getroffen hatte. Er eilt zu seiner Frau. Doch wie er sie vorfinden wird, wird er nie wieder aus seinem Kopf verbannen können. Netra liegt schwer verletzt auf der Straße. Ihre Augen sind geöffnet, aber sie blinzelt nicht. Sie bewegt sich nicht mehr. Ihre Beine sind unnatürlich zusammengefaltet. Mohan denkt in diesem Moment, seine Frau ist tot. Aber sie hatten doch noch so viele Pläne. Das Blut, welches aus dem Kopf seiner Frau sickert, versuchen sie mit einem Schal und einer Strickjacke abzutupfen. Zwei Helfer bewahren einen kühlen Kopf. Doch das kann Mohan nicht. Er schreit, schlägt um sich und weint. Doch dann sagt einer der Helfer, dass seine Frau noch lebt. Sie atmet noch. Als die Sanitäter kommen, bereiten sie eine Trage vor und legen einen Tropf. Danach schlängelt sich der Krankenwagen vorbei an etlichen Passanten. Vorbei an der 22-jährigen Jess Moody. Vorbei an Matthew Tsai. Vorbei an einem umgestürzten Kinderwagen. Erinnerungen, die Mohan nie wieder vergessen wird. Auch Melinda Cleland ist an diesem Tag in der Stadt unterwegs, um sich mit einer Freundin zum Mittagessen zu treffen. Sie hat nur einen Sekundenbruchteil Zeit, um zu entscheiden, was sie tun soll, als der rote Wagen auf sie zusteuert. Sie erinnert sich an jedes kleine Detail des 20. Januar 2017. An das Geräusch ihrer Knochen, als sie gegen die Betonwand geschleudert wird. Auch Matthew Bryan wird diesen Tag nie wieder vergessen können. Sein 3 Monate alter Sohn Zachary liegt zusammen mit seiner großen Schwester Sarah im Kinderwagen, als der rote Wagen über den Gehweg der Bourke Street rast. Zachary und Sarah werden aus dem Kinderwagen geschleudert, als der Wagen ihn erfasst. Der schwarze Kinderwagen verkeilt sich in der zertrümmerten Windschutzscheibe des gestohlenen Wagens. Matthew rennt zu seinen beiden Kindern. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nur beten. Beten, dass sie ein Wunder erleben würden. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass mein Sohn uns bereits verlassen hatte. Währenddessen wird die kleine Sarah mit schweren Kopfverletzungen ins örtliche Krankenhaus gebracht. Das Personal im Alfred-Krankenhaus verstummt, als der erste Patient hereingerollt wird. Sie wurden bereits über den Vorfall informiert. In der Bourke Street ist etwas passiert, sagt der Leiter der Traumaabteilung. Sie bereiten sich mental auf das Allerschlimmste vor. Netra und ihr Ehemann Mohan sind mittlerweile auch im Krankenhaus angekommen. Netras Zustand ist sehr kritisch. Ihre Leber ist zerfetzt, ihre Eingeweide gequetscht und zerrissen. Sie hat mehrere Wirbelbrüche erlitten, eine durchbohrte Lunge und gebrochene Rippen. Doch immerhin hat sie keine Hirnblutungen und ihr Rückenmark ist intakt. Über 30 Verletzte werden in das Krankenhaus gebracht. Einige darunter sind schwer verletzt, bangen um ihr Leben. Der 25-jährige Yosuke Kano wurde als einer der ersten von dem roten Wagen erfasst. Er stirbt noch am Unfallort aufgrund schlimmer Kopf- und Brustverletzungen. Jessica Moody, die eigentlich in Sydney lebt, wurde ebenfalls von dem Wagen erfasst. Auch sie stirbt unmittelbar nach dem Aufprall noch am Unfallort. Sie wird nur 22 Jahre alt. Die 10-jährige Talia Hacken, welche mit ihrer Mutter und mit ihrer jüngeren Schwester Maggie durch die Bourke Street schlenderte, wurde ebenfalls erwischt. Auch sie stirbt noch vor Ort. Matthew Sy lief gerade über den Gehweg der Bourke Street, als der rote Wagen auf ihn zusteuert. Er wird ins Royal Melbourne Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte können nichts mehr für ihn tun. Er stirbt ebenfalls an schweren Kopfverletzungen. 4 Menschen sterben am 20. Januar 2017. Dutzende weitere bangen noch um ihr Leben oder um ihre Liebsten. Hoffen auf ein Wunder. Am 21. Januar wird Familie Bryant diese Hoffnung genommen. Um 10.53 Uhr bestätigt die Polizei ein 5. Opfer. Der 3 Monate alte Zachary, dessen Kinderwagen erfasst wurde, hat es nicht geschafft.
Oh Gott.
Der einzige Trost für die Familie? Seine 2 Jahre alte Schwester Sarah ist zwar schwer verletzt, doch sie wird durchkommen. Am 30. Januar verliert auch die 33-jährige Bavita Patel den Kampf um ihr Leben. Sie wurde an der Ecke Bourke und Queen Street von dem Wagen erwischt und umgehend ins Royal Melbourne Krankenhaus gebracht. Er liegt jedoch ihren schweren Verletzungen 10 Tage nach der grauenvollen Amokfahrt. Melbourne steht still. Die Trauer der Betroffenen wechselt sich ab mit Ungläubigkeit und Fragen. Etliche Fragen. Warum hätten wir uns nicht 2 Minuten später auf einen Kaffee treffen können? Warum habe ich meine Frau in diesem Moment alleine gelassen? Warum konnte ich meine Kinder nicht beschützen? Und natürlich auch, warum hat dieser Mann das getan? James Gargasulas ist mittlerweile in Gewahrsam. Nachdem er über die Bourke Street gerast war, kommt er vor der 555. zum Stehen. Aufgrund eines Motorversagens in Verbindung mit einem Crash mit einem Polizeiwagen. Die Polizei umzingelt den Wagen. Sie wissen, dass der Mann bewaffnet ist. Sie wissen, dass er gefährlich ist. Ein Schuss aus der Waffe eines Polizisten wird abgefeuert und trifft James am rechten Oberarm. Kurz darauf wird er mit einem Taser betäubt, aus dem Fahrzeug gezogen und in Handschellen gelegt. Obwohl seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich sind, muss James Gargasulas natürlich trotzdem behandelt werden. Er wird in einem Krankenwagen in das Alfred-Krankenhaus gebracht. Dorthin, wo in diesem Moment etliche seiner Opfer ebenfalls behandelt werden. Und an dieser Stelle mache ich in der heutigen Folge meinen Cut. Denn wie ich bereits erwähnt habe, gibt es etliche Fragen, die wir uns noch anschauen möchten. Und das würde einfach den Rahmen dieser Folge sprengen. In der Folge nächsten Sonntag sprechen wir dann über die Tage vor dem 20. Januar und über die Tage danach. Wir beschäftigen uns mit Fragen zu James Gargasulas psychischer Gesundheit, mit seinem Motiv und mit seiner Verurteilung. Wir werden darüber sprechen, warum er das getan hat und warum man generell einen Wagen als Tatwaffe wählt. Und wir sprechen auch darüber, ob James schon vorher auffällig geworden ist. Und da habe ich ja vorhin schon etwas gespoilert. Ja, das ist er auf jeden Fall. Und es gibt eine ganze Timeline von alarmierenden Ereignissen und Taten in James' Leben. Und diese haben ihren Ursprung wirklich bereits im Kindheitsalter. Wir sprechen dann auch über den Einsatz der Polizei, welcher im Nachhinein extrem kritisiert wurde. Und wir sprechen natürlich auch über die Opfer, über deren Familien und darüber, wie sich das Leben in Melbourne nach dieser furchtbaren Tat verändert hat.
Ich bin ganz schön sprachlos.
Mhm.
Also ich finde das jetzt schon ganz, ganz furchtbar.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte dir das ja schon vorab gesagt, aber das war wirklich, ich glaube, der Fall, der mir am allerschwersten fiel.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil es ist auch ein Fall, also man kann sich einfach vorstellen, dass das halt jedem passieren könnte. Und bei dir, habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ist auch noch der Bezug zu Melbourne natürlich da, weil du den Ort auch kennst. Und ich finde, das ist auch immer noch mal was ganz anderes, wenn man auf der Straße schon mal selbst entlang gelaufen ist. Und du warst ja, glaube ich, ein Jahr vorher.
Ja, genau.
Dort. Und ja, das ist einfach echt, einfach nur furchtbar.
Ich finde halt auch generell wirklich das, was ich eben auch gesagt habe, warum wählt man als Tatwaffe einen Wagen?
Ja.
Also für mich ist das so unvorstellbar. Mhm. Ich kann das so wenig nachvollziehen, da in eine volle Einkaufsstraße zu fahren, ja, und Menschen, die du noch nie gesehen hast, einfach zu überfahren. Ich kann das einfach, ja, ich finde das gar nicht greifbar.
Es ist auch absolut nicht.
Aber wie du schon sagst, dadurch, dass das eben überall passieren könnte, kann man sich da vielleicht nicht reinversetzen, aber ich glaube, diese Angst hat irgendwie jeder schon mal gehabt.
Vor allem, weil es ja auch eine Zeit gab, wo es solche Anschläge gerade auch mit Fahrzeugen häufiger gab.
Mhm, ganz genau. Und ich finde diesen Gedanken einfach so, so furchtbar.
Ja, ja. Ja, ich glaube, dass wir diese Folge jetzt erst einmal verdauen müssen bis nächste Woche. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall. Kriminalfall?
Mhm.
Ich erwisch mich zum Beispiel, was ist das?
Moen. Mann. Sie arbeitet für eine IT. Etwa. In welchem seine verängstigte Freundin sitzt.
Freundin sitzt.
Mittlerweile ist James auf dem Weg. Dann schreibe ich es halt um, wenn mein Gehirn zu dumm ist. Ja. Doch als dieser dann gekündigt ist, sondern ein Freund von ihm.
So voll komisch. Wie bei mir das Lesen.
Ein Freund von ihm.
Oh Mann, wir wären gute Hörbuchsprecherinnen. Gesundheit.
Voll die Hellseherin.
Danke.
Schreiben, da schreibt niemand was. Die schreien.
Da schreibt niemand was.
We get the hotel, motel, all in here.
We get.
Ja, okay. Tschüssi.